der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der 28. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute zum Thema Klimaernten auf dem Land. Mit dabei ist Karl-Richard Nissen. Karl-Richard, du warst knapp 30 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister für eine 260 Einwohnergemeinde Sprakebö in Nordfriesland. Und dort lebt ihr ja absolut auch die Energiewende bereits jetzt schon. Ne? Ihr habt Wind, Sonne und Biogas, die liefern Strom und Wärme und E-Mobilität ist der Standard. Da bin ich ganz gespannt, da von euch zu hören, was da passiert. Und du bist nicht allein im Podcast, sondern du wirst begleitet von Hans-Christian und Christian Andresen, also Vater und Sohn. Und ihr arbeitet gemeinsam bei Solar Andresen, die Firma, die du, Hans-Christian, gegründet hast und die Energiewende bei euch möglich macht. Ihr installiert Bürgersolar- und Windparks und darüber wollen wir halt ein bisschen sprechen, was das auch für euer Dorf bedeutet. Also herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr im Podcast seid.
Ja, vielen Dank. Wir sind gerne dabei.
Schön. Ja, ich würde ganz gerne als erstes mal so ein bisschen eintauchen in euer Dorf Sprakebühl. Karl-Richard, Klimaernten auf dem Land ist ja das Thema vom Podcast. Klimaernten auf dem Land geht gut. Jedenfalls in Sprakebühl zeigt ihr es echt uns allen, dass Klimaernten auf dem Land funktioniert. Berichte doch mal so ein bisschen aus eurem Dorfalltag. Also warum ist denn euer Dorf vielleicht auch eine Vorbildgemeinde für erneuerbare Energien?
Großer Vorteil ist, dass unsere Gemeinde relativ klein ist. Das ist in Schleswig-Holstein noch möglich. Dort haben wir noch relativ klein strukturierte Dörfer, Gemeinden, weil wir uns erfolgreich in den 70er Jahren gewehrt haben gegen Zusammenlegung von Kommunen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil bei uns, dass vieles einfacher möglich ist, auch was die Umsetzung angeht. Ja, unsere Gemeinde, also wenn ich so zurückdenke an vor 30, 40 Jahren, das war auch so die Zeit, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, waren wir eine recht ärmliche Region hier oben im Norden an der dänischen Grenze. Also keine Industrie, schlechte Böden. Wir haben relativ schlechte, sandige Böden hier oben. Die Erträge waren sehr gut. Das hat sich denn so im Laufe der Zeit doch gravierend geändert. Ich habe selbst mal so ein kleines Büchlein geschrieben, wo ich das auch festgehalten habe. Durch Umstellung der Rinder auf Güllehaltung, also auch auf Spaltenböden, sodass wir dadurch wirtschaftseigenen Dünger bekamen, haben unsere Böden sich sehr positiv verändert durch Humuseintrag. Ja, und insgesamt durch eine ganz neue Wirtschaftsweise sind unsere Böden hier recht ertragreich geworden. Also die können teilweise mithalten mit Regionen, wo die Böden wesentlich besser sind als hier bei uns, wenn wir denn ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Das Thema Landwirtschaft, weil ich komme ja auch aus der Landwirtschaft. Unser Betrieb wird heute auch noch von meinem Sohn und meiner Schwiegertochter weitergeführt. Freut mich auch. Ist auch nicht so selbstverständlich mehr. Wir hatten in den 60er Jahren 26 landwirtschaftliche Betriebe in unserer Gemeinde. Davon sind heute 3 Betriebe nach. Und da kann man auch ganz klar sagen, so das sind die 3 Betriebe, die sich rechtzeitig um die alternative Energie gekümmert haben. Das ist auch noch so ein Hintergrund mit. Also, und da merken wir, und dass Hans-Christian Andresen hier auch so ein bisschen der Vorreiter, nicht nur ein bisschen, sondern der Vorreiter in unserer Gemeinde, von dem wir uns auch alle recht viel abgeguckt haben, dass wir uns dann auch rechtzeitig um andere Dinge gekümmert haben als nur um die Landwirtschaft. Wir sind inzwischen, auch gerade diese 3 landwirtschaftlichen Betriebe sind Energiebetriebe geworden, sie Windkraft beteiligt. Sie haben alle Solar auf ihren Dächern, also alle Dächer sind vollgelegt mit Solar. Das ist auch so eine Geschichte, die wir bei Hans-Christian Andresen abgeguckt haben. Wir sprachen gerade in 2004, haben wir unsere erste Solaranlage auf dem Stalldach gebaut. Und das war die Empfehlung von Hans-Christian Andresen, ihr baut gerade einen neuen Stall. Mensch, da muss eine Solaranlage mit drauf. Und das war seine erste Solaranlage, die er offiziell verkauft hat, noch mit handschriftlicher Rechnung. Die suche ich jetzt nochmal raus. Die haben gerade, die Firma hat jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum. Ne? Also, was den Solarbereich angeht. Ja, und so steht auch ein ganz toller Bericht in der Zeitung am Wochenende, am Samstag. Und wirklich, ja, eine tolle Entwicklung. Und der Grundstein für diese Entwicklung war Betriebnahme des ersten Bürgerwindparks 1998 in unserer Gemeinde. Das waren die weltweit größten Anlagen von Vestas, die hier bei uns in unserer Gemeinde 1998 errichtet wurden. Und daraus hat auch die Familie Andresen ganz viel positive Erfahrung, aber wir alle auch mit. Ne, da haben wir den Mut bekommen, Mensch, in diese Sache, da kann man investieren. Das ist eine Sache, die rechnet sich, die lohnt sich, ne, und ist auch noch umweltfreundlich. Nicht so unwahrscheinlich viel weiterentwickelt, aber das können nachher auch die Andresens erzählen. Und das hat natürlich auch unserer Gemeinde sehr gut getan. Wir haben gemerkt, so im Laufe der Zeit sind die Steuereinnahmen in unserer Gemeinde sehr gut geworden. Also dadurch, dass wir eben Gewerbesteuereinnahmen haben aus den Erträgen, die hier ja auch ihren Sitz vor Ort hat. Das ist ja eben so wichtig, ne, dass der Bürgerwindpark und die Bürgersolarparks, dass sie den Sitz hier vor Ort haben, und so bleiben auch die Steuern hier. Aber was noch das Allerwichtigste ist, es nutzt ja das ganze Geld nichts, wenn man nur im Unfrieden lebt. Und wir haben eine sehr große Akzeptanz unserer Bürger hier vor Ort, weil wir es damals richtig gemacht haben, weil wir einen Bürgerwindpark gegründet haben. Nicht als erstes hier in der Region, das haben wir uns auch abgeguckt von anderen, die es schon vorgemacht haben. Aber dass wir das gemacht haben, war so wichtig, dass jeder Bürger der Gemeinde sich beteiligen konnte. Das haben nicht alle gemacht, aber es hat die Möglichkeit gegeben, dass sie sich beteiligen konnten. Und das gibt diese große Akzeptanz hier vor Ort. Und ja, auch relativ wenig Neid, sag ich mal. Das Neid wird man nicht immer ganz ausschließen können, aber wir haben relativ wenig Neid hier. Und die Bürger merken auch, das hat ja auch Positives für sie gebracht. Wenn Geld in der Gemeindekasse ist, dann können auch Dinge gemacht werden. So haben wir 7,5 Kilometer Radwege bauen können, aus eigener Initiative heraus, allerdings mit Fördermitteln, die den Bürgern zugutekommen. Wir haben etliche Baugebiete entwickeln können, sodass wir auch junge Familien in unser Dorf holen konnten, obwohl wir ja nur klein sind. Aber trotzdem ist es wichtig, dass junge Familien, dass nicht nur Alte da leben, sondern dass auch junge Familien da sind. Das ist Dorfleben. Und dann so alles drumherum, die zentrale Wärmeversorgung hat die Gemeinde aufgebaut. Also es war auch eine große Maßnahme, 1 Million Investitionskosten. Das muss jede Gemeinde, wenn sie das nötige Geld dafür nicht hat. Und so sind so ganz viele Dinge entstanden. Eine Bürgerstiftung ist gegründet worden, also ja, die den auch den Bürgern zugutekommt. Wir haben die Bürgerwindparks der ganzen Region haben dafür gesorgt, dass wir hier eine flächendeckende Glasfaserversorgung ausbauen konnten. Also unsere ganze Region hier ist bis zum letzten Gehöft mit Glasfaser versorgt. Das sind wir im letzten oder vorletzten Jahr fertig.
Weil ihr das finanziert habt durch den Bürgerwindpark?
Weil die Bürgerwindparks den größten Teil der Finanzierung übernommen haben. Weil das war ein Gesamtprojekt von 90 Millionen Euro. Und da muss ja jemand für gerade stehen. Bevor das Geld reinkommt, dauert erstmal, das muss angeschoben werden. Und naja, und da haben die Bürgerwindparks der ganzen Region dafür gesorgt, dass dieses Geld zur Verfügung steht. Auch noch andere, aber zum größten Teil haben es die Bürgerwindparks hier übernommen, weil sie gesehen haben, das ist wichtig für unsere Region, das brauchen wir. Nicht abgehängt sind. Und das ist eben so.
Deshalb können wir uns im Podcast jetzt auch noch sehen.
Ja, schon noch sehr gut sehen.
Die anderen noch zu Wort kommen lassen. Also ich habe jetzt ja nur so ein bisschen erzählt. So,
ob sie Feuer gegeben, das ist doch gut. Aber mich würde ja echt nochmal diese Pionierarbeit interessieren. Wenn du sagst, Hans Christian war eine Schlüsselperson eigentlich bei euch, die vor über 20 Jahren da gesagt hat, Mensch, alternative Energien, wir müssen da ran, Leute. Und Hans Christian, du bist ja gelernter Landwirt. Ihr habt ja auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Erzähl mal, wie war denn das? Also wie kam das, dass du mit mal gedacht hast, ja, jetzt alternative Energien, die müssen jetzt her. Brauchte das da ein neues Standbein für euch? Oder wie kamst du auf diese Idee?
Ja, das ist ganz zum Anfang schon, als ich Landwirtschaft gelernt habe, da habe ich gedacht, also nur Landwirtschaft ist nicht mein Leben. Das ist einfach so. Es gibt ja Leute, die wollen nur von Landwirtschaft leben, weil sie da geboren sind und so. Und ich habe immer ein bisschen mich umgeschaut auf andere Themen. Dann habe ich Lohnbetrieb gemacht, Maschinenverleih. Meine Frau hat gesagt, sie will auch was machen, selbstständig. Da haben wir Ferienhäuser gebaut im dänischen Stil. Einzelhäuser nebenan, 4 Ferienhäuser. Und da hat sie Urlaub am Bauernhof gemacht. Und weil wir ja nicht am Strand, oder wir wohnen genau in der Mitte von zwischen Nord- und Ostsee. Da haben wir dann was Besonderes machen müssen, da haben wir sie behindertengerecht gebaut und da haben wir dann sehr viel Zuspruch gekriegt, dass die hier Urlaub gemacht haben. Hat sehr gut geklappt bis jetzt, heute noch. Und ja, dann ging das ja immer so weiter, haben wir einen Betrieb ein bisschen erweitert und dann sind wir ja auch mehr oder weniger mit vielen jungen Leuten zusammengekommen in unserem Alter und da waren die an der Westküste ein bisschen weiter wie hier in Mittelschleswig-Holstein, weil an der Westküste weht der Wind. Und ein Vater hat mir gesagt, ich wollte auch den Wind, wir machen hier, sagt, in der Mitte von Schleswig-Holstein geht's nicht, da haben wir nicht genug, wird sich nicht rentieren. Aber trotzdem habe ich mich damit befasst und habe gemerkt, dass die im Westen an der Küste am Deich Wind ernten, ohne eine Rechnung zu bezahlen. Der Wind war umsonst. Die Mühlen drehten und die hatten einen guten Zuverdienst. Das hat mich aber soweit nicht locker gelassen, da weiter dran zu arbeiten. Und dann kam es so, dass ich 92 einfach den Antrag gestellt habe bei der Gemeinde, ich möchte eine Windmühle bauen. Und da haben die gesagt, Mensch, könnten wir das nicht lieber so machen, dass wir einen Bürgerwindpark machen mit allen zusammen? Dann gibt das Akzeptanz und das gibt für alle was. Und da habe ich gesagt, das passt mir sehr gut. Alleine könnte ich das knapp schaffen. Und so haben wir einen Bürgerwindpark gegründet. Und das ist zum Beispiel mein Nachbar hier, Karikert, und ein Landwirt mehr, der heute auch schon Landwirt ist. Wir haben die GmbH gegründet, Bürgerwindpark Sprache GmbH. Wir waren die drei, die das im Grunde dann in Gang gebracht haben und es hinbekommen haben, 98 nach 6 Jahren die Windmühlen zu bauen und in Betrieb zu setzen. Das dauert immer lange. War auch für uns damals lange, bloß durch Stromanschlüsse und all die möglichen Widerwärtigkeiten konnte es nicht schneller gehen. Und wir waren glücklich, dass wir dann 5 Windmühlen, das waren die weltgrößten damals von Vestas, bauen konnten hier. War ein Prototyp, war auch ein bisschen riskant, aber dadurch hatten wir auch ein paar Vorteile. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und das Interessante ist, dass wir die Bürger ja auch begeistern konnten, sich daran zu beteiligen. Es sind nur Sprachgebäude und ein paar außerhalb vom Nachbarort, die sich daran beteiligen konnten und getan haben. So ist die ganze Wertschöpfung vor Ort geblieben. Und das ist ja nicht nur, dass die Gemeinde Geld bekommen hat in der Kasse, sondern auch die, die sich dort beteiligt haben. Die haben ja auch eine Wertschöpfung erreicht durch den wirtschaftlichen Gewinn. Und mit diesem Geld konnten sie sich weiterentwickeln. Ob es in der Landwirtschaft war oder ob es ein Angestellter war oder was, die konnten sich technisieren. Und so ist das im Grunde eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte geworden. Und interessant ist, nach 15 Jahren, im Jahr 2013, haben wir diesen Windpark schon repowered. Das heißt, wir haben die alten verkauft nach Lettland, Estland, an diese Länder, die da noch Interesse hatten und haben dann große gebaut, die doppelt so groß waren, aber sehr, sehr viel mehr Strom erzeugen. Und nun ist es so interessant, wir sind jetzt dabei, den Windpark zu erweitern und haben jetzt festgestellt, weil wir Angst haben, dass die EEG-Vergütung nach ewig, nicht ewig, Bestand haben wird, dass wir jetzt schon sogar diese Mühlen wieder überplanen, das Gebiet, und auch wieder ein Repowering anstreben, dass wir nochmal in den Genuss der 20-jährigen EEG-Vergütung kommen, weil das einen wirtschaftlichen Sicherheit bedeutet. Denn dann haben wir 20 Jahre eine feste Summe, die wir veranschlagen können oder mit der wir rechnen können. Damit können wir gut finanzieren, wir kriegen bessere Konditionen und wir wissen, dass diese Sache nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, die wir dann erstellen, sehr ähnlich und genau aufgeht.
Und damit ich das jetzt mal richtig verstehe, also ihr müsst dafür dann immer wieder neu euch ausstatten?
Wir bauen alles ab, Fundament und alles, weil die nicht passen. Wir müssen ganz neu bauen und wir werden jetzt auch wieder neu bauen werden. Und das Interessante ist, weil die Höhe, die Mühlen damals die waren 100 Meter und jetzt sind sie 200 Meter hoch. Und gerade in den hohen Bereichen, da ist der Wind egaler und es ist auch mehr Wind vorhanden. Und deshalb sind wir ja jetzt damit angefangen, dieses auch zu ermöglichen. Ja, das war der Wind. Und weil dieser Wind ab 98 für mich ja auch ein bisschen ein paar Einnahmen also regeneriert hat, habe ich ja mit diesem Geld auch was machen wollen wieder. Und dann habe ich 2003 die ersten Solarmodule gekauft. Ich wusste eigentlich gar nicht, was los war, weil das 100.000 war ja unten in Bayern. Aber 2003 habe ich die ersten Solarmodule gekauft, einfach weil ich wissen wollte, wie sowas geht. Und ich habe gemerkt, das geht noch bequemer als mit dem Wind. Da dreht sich nichts. Da wird nur die Sonne eingefangen, die kostet auch kein Geld, schickt ja auch keine Rechnung. Und wir können Strom erzeugen. Das einmal erstmal was probiert habe, ein Jahr lang. Und wie gesagt, in 2004, vor 20 Jahren, habe ich dann angefangen, diese Module auch an die Nachbarschaften und an die Bekannten und an die ins Umfeld zu verkaufen. Musste ich mich dann bedienen mit Elektrofachkräften, die mir dann den Anschluss gemacht haben. Aber ich habe das andere geregelt, den Verkauf, den Aufbau und. Hat sehr gut geklappt. Fing ich ja natürlich mit einem Mitarbeiter an oder mit meinem Schlosser und meinem Lehrling und allen, die das aufzubauen. Und jetzt haben wir 70 Mitarbeiter im Solargeschäft.
Ja, Wahnsinn, ne? Also wie groß das geworden ist. Ja, und wenn ich da mal eine Frage an Christian stellen darf. Christian, du hast ja jetzt den Betrieb 2018 von deinem Vater übernommen, ne? Und erklär mir doch mal, also wie seid ihr da jetzt involviert noch in dem Bürgerwindpark und zentrale Wärmeversorgung? Also hängt das noch zusammen oder ist es quasi separat zu sehen, dass das alles eben die Bürgerenergie GmbH, hattet ihr gesagt, ne, ist?
Genau, es sind unterschiedliche Firmen. Da muss man jetzt einmal gucken. Den Betrieb, den habe ich übernommen. Bei der Solarenergie Andresen bin ich mit Teilhaber mit eingestiegen. 2007 bin ich zurückgekommen, mit eingestiegen. Und 2005 haben wir die Biogasanlage gebaut. Und die Solarenergie Andresen, ja, die baut Solaranlagen. Aber gleichzeitig machen wir hier auch die kaufmännische Betriebsführung für die ganzen Bürgerwindparks und auch Solarparks. Da haben wir die Kompetenz gebündelt, denn damals, als es losging in den 2000er Jahren, da war die Aufgabe der Geschäftsführung der Bürgerwindparks mit der Errichtung der Anlage zum größten Teil, das war das größte Risiko, und dann gab es das EEG und dann ging es um die Abrechnung. Da war nicht ganz so viel mehr zu tun. Das sieht jetzt anders aus. Wir kriegen als Betreiber von den Anlagen immer mehr Aufgaben. Wir müssen immer up to date sein. Wir nehmen an vielen Veranstaltungen teil, weil als Betreiber der Anlage muss man sich immer wieder mit den neuen Gegebenheiten befassen. Ein Beispiel ist BNK, die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, die vorher von uns als Idee rangebracht worden ist. Das heißt, das Blinken in der Nacht der Windmühlen wollten wir selber abstellen und haben uns damit beschäftigt, mit welcher Technologie bekommen wir das in den Griff. Das hat jetzt 13 Jahre gedauert und jetzt wurde aus der Idee, die wir hatten, eine Pflicht.
Dass man es abstellen muss, das Blinken, weil das stört.
Richtig. Und das läuft jetzt auch endlich, aber das war ein ganz langer Weg, der sehr, sehr bürokratisch war. Und so sind auch andere Themen, die wir haben. Ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt hat hier, gerade bei der Windenergie, ist das Thema, damals hieß das Eismannschaltung, also Einspeisemanagementschaltung. Unser Stromnetz ist eigentlich hier ein Verteilnetz und jetzt ist es zu einem Stromexportnetz geworden. Schleswig-Holstein profitiert wirtschaftlich ganz stark von Stromerzeugung, die wir in andere Bundesländer verkaufen. Und das Stromnetz hat Engpässe gehabt. Es konnte nicht den ganzen Strom immer abführen. Und dann wurden Windenergieanlagen ausgestellt vom Netzbetreiber. Wir haben zwar eine Entschädigung dafür bekommen, aber das war nicht unser Gedanke, von Entschädigung zu leben. Und deswegen haben wir uns auch gerade in der Gemeinde Spragebüll und in dem Windpark viel mit Möglichkeiten beschäftigt. Was kann man tun? Das war zum Beispiel die Idee, selbst Dinge zu elektrifizieren. Mit dem Elektrofahrrad kann man nicht viel Strom abnehmen, aber so kam dann der Gedanke, wenn wir hier von der Entschädigung leben, dann müssen wir die Ersten sein, die mit Elektroautos fahren, und haben dann 2014, 15 angefangen, den Kommunitisten im Windpark zu dem Leasing von Elektrofahrzeugen 100 Euro zum Leasing dazuzugeben im Monat. Mhm. Und das war die Phase, da fuhren die Elektroautos erst, also sie hatten eine Reichweite von 100 Kilometern, das war dann nicht immer ganz so spannend, aber dadurch haben wir es geschafft, dass wir 15 Elektroautos in den Windpark auf die Straße bekommen haben. Und damals waren wir dann die Gemeinde mit der höchsten Elektromobilitätsdichte in Deutschland. Leider sind wir jetzt überholt worden, aber wir haben so viel Werbung dafür gemacht und es hat einfach wahnsinnig viele Vorteile. Und die jetzige Generation der Elektroautos, da kann man überall mit hinfahren, da braucht man sich keine Gedanken mehr machen. Aber anfangs gab es eben viele Berührungsängste und die haben wir mit diesem Startschuss vielen Leuten genommen. Und so viele, die jetzt nicht Kommunitisten sind, in Spragebüll auf die Idee kommen, ja, dann fahre ich doch elektrisch. Also da haben wir uns sehr stark mit beschäftigt.
Und wisst ihr, wer euch den Rang abgelaufen hat? Weil es steht überall noch über euch in den Zeitungen, dass ihr immer noch die höchste Dichte habt. Wer ist es denn?
Vielleicht müsste man nochmal gucken, wie das genau aussieht. Aber es gibt zum Beispiel Gemeinden, wo dann durch eine Firma ganz viele Autos angemeldet sind. Ich kann mal sagen, wenn wir auf Privatautos gucken, dann sind wir, glaube ich, immer noch auf den Spitzenplätzen. Aber zum Beispiel, ja, gibt es auch Firmen im ländlichen Bereich, die dann viele Autos angemeldet haben. Und deswegen sind wir, glaube ich, auf Platz 4 oder 5 gerutscht. Privatautos, und dann sind wir, glaube ich, wieder ganz weit vorne.
Und ich finde es ja echt spannend, dass ihr da auf diese Idee gekommen seid, irgendwie Strommobilität zu koppeln. Und welche Rolle hat denn da dieser GreenTech Campus gespielt? Der ist ja bei euch in der Nähe. Und das ist ja so ein Campus, wo eben auch zum Thema E-Mobilität, autonomes Fahren und so weiter auch Firmen angesiedelt sind. Seid ihr da hingefahren? Habt gesagt, Mensch, wir haben hier dieses Problem, wir haben zu viel Energie, wir wissen nicht, wohin damit, wir wollen es nicht einfach verschwenden. Was können wir tun oder wie kann ich mir das vorstellen?
Würde eher sagen, dass das entwickelt oder ja, weil wir waren selber mal mit daran beteiligt und also ich glaube, wir haben das maßgeblich vorangetrieben mit der Elektromobilität und haben dann da parallel dran gearbeitet. Also da haben wir eher zusammengearbeitet, denn es gab auch die Genossenschaft EE4Mobile, da war ich Aufsichtsrat und die hat ihren Sitz gehabt auf dem GreenTech Campus. Also ich würde sagen, wir haben das eher selber vorangebracht. Auch die Idee mit dem Derbsmobil, die haben wir kurz nach die Gemeinde Klicksbüll das in Angriff genommen hat, gleich mitgestaltet. Da waren wir sehr viel im Austausch mit der Gemeinde und haben dann auch ja, gemeinsam an dieser Idee gearbeitet, dass jemand, der kein Auto hat oder kein Elektroauto hat, der kann bei uns im Dorf für 2,50 Euro die Stunde ein Elektroauto mieten. Und das ist immer billiger, als mit dem eigenen Auto zu fahren. Und wir stellen fest, dass jetzt mit der Zeit dieses Auto immer da ist und immer funktioniert, dass auch einige Bewohner, also Bürger dann sagen, wir brauchen nicht mehr zwei Autos, wir wissen, da steht, was wir nutzen können. Ja, wir freuen uns, wenn das noch mehr genutzt wird. Das wird finanziert durch die Gemeinde, durch den Bürgerwindpark und begleitet durch die Bürgerstiftung. Und das sind ja Themen, die dann auch immer wieder aufgegriffen werden, wenn bei uns Besuchergruppen sind aus aller Welt, wirklich aus aller Welt, kommen hier Besuchergruppen und denen zeigen wir das.
Und lass uns doch nochmal ins Detail gehen, Bürgerstiftung und Bürgerpark. Also ihr sagtet, das ist bei euch auch angesiedelt, der Bürgerpark. Aber die Bürgerstiftung, wozu braucht es die dann?
Die Bürgerwindparks, die werden bei uns kaufmännisch betreut. Das heißt, als Solaring in Dresden machen wir hier die Versammlung und die werden aber ganz klar strukturiert. Wir haben einen Beirat in den Bürgerwindparks und mit dem Beirat sitzen wir zusammen. Das ist der gewählte Beirat eines Bürgerwindparks und dann gucken wir, was steht gerade an wichtigen Entscheidungen im Park an. Wir bereiten das vor und auf Gesellschafterversammlung, wo alle Gesellschafter, Kommanditisten des Bürgerwindparks dabei sind, werden dann die Entscheidungen getroffen, ob in etwas investiert wird oder nicht. Das läuft sehr demokratisch ab. Und nur einmal zu den Zahlen zu so einem Bürgerwindpark. Der erste Bürgerwindpark, der 98 gebaut wurde, da sind 23 Kommunitisten dabei. Damals war das noch ein hohes Risiko. Viele kannten das noch nicht. Der Windpark in Stahl und Sprakebüll hat 140 Kommunitisten. Da sieht man schon, das Interesse ist größer, ist aber auch ein gemeindeübergreifender Windpark. Haben gerade das Beteiligungsverfahren eröffnet für einen Bürgerwindpark in der Nachbargemeinde Achtrup. Da wohne ich nämlich jetzt privat und das läuft gerade und ich schätze mal irgendwo zwischen 300, 350 Kommunitisten werden sich dort daran beteiligen, weil einfach wir gezeigt haben in der Region, dass so ein Bürgerwindpark funktioniert, dass man Vertrauen haben kann dazu. Aber ganz wichtig ist dazu zu sagen, ohne das EEG, das Energieeinspeisegesetz, mit den drei wichtigsten Punkten, das ist nämlich eine 20-jährige Vergütung, um eine Finanzierung zu bekommen, einen garantierten Netzanschluss und Vorrang fossilen Energien, also Vorrang für Erneuerbare. Das sind die drei Grundpfeiler, dass überhaupt so etwas hier entstehen konnte. Und das ist auch mehr oder weniger einmalig. In anderen Ländern gibt es nicht viele Akteure. Das sind das große Energieversorger. Und da gibt es ja die Väter des EEGs, die das damals umgesetzt haben. Ohne die wäre das hier in dieser Region nie zustande gekommen. Hans-Josef Fell, das sind an diejenigen, die das damals in Gang gesetzt haben. Und weil das so klein war, diese Windparks, als es gestartet ist, dass die Energieversorger sagten, lass die mal machen, ist das zum Glück nicht torpediert worden. Und jetzt sind 64% des Stroms erneuerbar.
Wow. Und nochmal kurz eine Nachfrage. Wenn ich also Bürgerin von eurem Dorf werden würde, könnte ich dann auch Mitglied werden? Also könnte ich da auch sagen, hey, ich würde mich gerne beteiligen? Oder wie wird das aussehen?
Geht das nicht mehr in eine Gesellschaft einzutreten, aber wir haben immer mal wieder ein Projekt gehabt, wo es wieder möglich war. Also das muss sich in Zukunft zeigen, ob wir noch weitere Projekte haben, wo dann wieder eine Bürgerbeteiligung stattfindet. Aber auch das ist leider in Deutschland viel komplizierter geworden. Ich habe das ganze Prozedere jetzt nochmal durchgemacht.
Ja.
BaFin, also die Bundesfinanzaufsicht als Behörde davor. Und man muss, wenn man Bürger beteiligen will, einen Vermögensanlageprospekt erstellen. Also den wir jetzt gemacht haben, der ist 200 Seiten stark. Das kostet auch sehr viel Geld und Energie, damit man den Anleger davor warnt, in dieses Risiko reinzugehen. Das ist viel zu überzogen. Da arbeiten wir auch dran im Bürgerwindbeirat. Da bin ich im Sprecherkreis. Also der Anleger wird da nicht mehr geschützt, ist meine Meinung, sondern es ist fast eine Verhinderung. Gekommen ist das, weil manchmal Anleger, private Anleger, die nicht professionell sind, mit Schiffsanleihen oder irgendwelchen Aktien das Geld verloren haben. Hier ist es was ganz anderes. Hier ist ein Projekt vor Ort, was man anfassen kann und man kennt die Initiatoren. Von daher ist das was ganz was anderes. Auch da gibt es bestimmt mal schwarze Schafe, da muss man sich ganz gut angucken. Aber die Definition Bürgerwindpark, die ist auch sehr, sehr weit gestreckt. Wir haben da unsere persönliche Meinung dazu, wie das aufgestellt werden muss, damit das gerecht ist. Da kann ich kurz was noch zu sagen. Also wenn wir einen Bürgerwindpark machen, dann gibt es Initiatoren. Aber alle Bürger steigen in diesen Bürgerwindpark mit ein und der wird mit geringen Kosten hergestellt. Es gibt auch das System, da kommt eine Projektierungsfirma und stellt eine Bürgerwindmühle hin und ein paar andere Windenergieanlagen werden von dem Projektierer betrieben. Das ist nicht das Modell, was wir visieren, sondern bei uns gehen alle in den gleichen Windpark rein und wissen von Anfang an, welche Kosten da drin stecken. Und manchmal ist nämlich so, die Bürgermühle wird ein bisschen teurer als die anderen Mühlen.
Nicht bei euch.
Uns auf keinen Fall. Und das ist unsere Definition eines Bürgerwindparks.
Kai Richard, du bist schon in den Startlöchern zur Stiftung und du wolltest generell noch was ergänzen, oder?
Ja, zur gemeinnützigen Bürgerstiftung, die wir dann ja auch so 2015, meine ich, gegründet haben. Die Idee des Ganzen war, weil es war damals eine starke Diskussion um Gemeindegebietsreform bei uns. Also nach dänischem Vorbild, Großkommunen bilden mit 40.000 Einwohnern, ne, mit einer gemeinsamen Verwaltung. Und das hat viele Gemeinden bei uns auf den Plan gerufen. Vor allen Dingen auch die Bürgermeister haben sich da Gedanken gemacht. Das war ja auch noch zu der Zeit, wo ich Bürgermeister war. Denn hätten wir unser eigenes Geld nicht mehr zur Verfügung gehabt, das wir ja denn bis dahin hier noch selbst verwaltet haben. Ja, das hat uns auf den Plan gerufen zu sagen, so, wenn es denn soweit kommt und wir uns da nicht mehr gegen wehren können, dann brauchen wir eine Institution, wo wir jedenfalls noch eigenes Geld vor Ort haben, womit wir Feste veranstalten können, womit Kinder, Jugendbetreuung, Seniorenbetreuung und all diese Dinge machen können. Und so kam uns dann sehr zu Hilfe, dass unsere beiden Bürgerwindparks, die wir hier haben, sich bereit erklärt haben, Geld jedes Jahr zur Verfügung zu stellen für diese gemeinnützige Bürgerstiftung. Es kommt dieses Jahr, ich kann auch da ruhig die Summe nennen, 30.000 Euro an Spenden aus beiden Bürgerwindparks. Wir haben ja inzwischen zwei Bürgerwindparks, die hier betrieben werden, spenden 30.000 Euro jedes Jahr in die Kasse der Bürgerstiftung. Und die wir dann über einen Stiftungsrat, den wir hier in unserer Gemeinde haben, in unserer Bürgerstiftung haben, die entscheidet, wo dieses Geld verwendet wird. Ne? Und das ist zu einem großen Teil Unterstützung von Eltern mit Kindern, ne? Die einmal im Jahr ein Elterngeld bekommen. Zu Weihnachten machen wir das. Das kommt sehr gut an. Dann werden Jugendeinrichtungen unterstützt. Musikschule, wir haben zweimal den Musikunterricht im Feuerwehr-Gräderhaus, kommt eine Dame der Musikschule, gibt Erwachsenen und Kindern Musikunterricht, was ja auch in den Schulen zu kurz kommt in der heutigen Zeit. Ja, denn die Feuerwehr wird unterstützt, die Feuerwehrkameraden haben freien Eintritt im lecker Schwimmbad das ganze Jahr über mit Saunagang, also um sich auch fit zu halten. Und es wird der Schwimmunterricht für unsere Jugendlichen, für unsere Kinder wird finanziert, ne, so damit die Kinder auch schwimmen lernen, ne, weil es ja auch ganz, ganz wichtig ist. Wir haben gerade so eine positive Erfahrung mit, wir haben eine ukrainische Geflüchtete bei uns wohnen, die auch noch nicht schwimmen konnte. Ihre beiden Söhne schwimmen, aber sie nicht. Und dann haben wir gesagt, so, Ne, wenn du Lust hast, dann kannst du hier im Nachbardorf ins Schwimmbad fahren und schwimmen lernen. Und das hat sie getan. Ne? Und dann unterstützen wir das Schwimmbad, also damit unsere Schwimmbäder, die haben es ja auch nicht leicht, also die können von ihrem nicht leben und bekommen auch Unterstützung. Und dadurch, dass wir den Schwimmunterricht und auch das Schwimmen der Feuerwehrkameraden unterstützen, haben die auch eine feste Einnahme. Mhm. Ja.
Das heißt, eure Erfahrung ist eigentlich schon, wenn man so einen Bürgerenergiepark oder Bürgerwindpark macht, dann sollte es auch mal noch eine Stiftung dabei geben, sodass das Dorf nochmal anders auch davon partizipieren kann und davon auch profitieren kann letztendlich, dass das ja vor der Nase ist. Das ist ja nach wie vor der Nase. Also ist das auch so ein bisschen, Kai-Richard, du sagtest ja so, Vertrauen ist eine wichtige Sache, aber letztendlich ja auch irgendwie davon zu profitieren vor Ort, oder? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, das ist ja so, ob es immer so erkannt oder auch anerkannt wird, ist dann eine andere Sache. Aber wir haben schon den Eindruck, dass die Menschen schon begriffen haben, da kommt was Positives bei ihnen an. Ne? Und es wird genutzt. Das ist eben das Schöne zu sehen, dass es auch genutzt wird, was wir machen. Und dass es ja den Bürgern letztendlich zugute kommt. Wir haben ja auch, es haben sich ja nicht alle Bürger an unseren Projekten beteiligt. Muss man klar sagen. Und wir sind sehr bemüht, den Bürgern, denen auch die sich nicht beteiligen konnten, auf diese Art und Weise etwas zukommen zu lassen. Und wenn es eine Seniorenfahrt ist, die wir unterstützen, einmal im Jahr und so haben wir so ganz viele Dinge, die wir da unterstützen, die es sonst garantiert eine Gemeinde nicht gemacht hätte.
Genau.
Ja. In einer Bürgerstiftung, sie wird auch sehr gut beäugt vom Finanzamt, dass wir auch alles richtig machen. Ne? Und in sehr vielen Gemeinden in unserer Region haben sich so Bürgerstiftungen gebildet, aus dem Grunde heraus eben, dass wir nochmal Geld zur Verfügung haben für bestimmte Zwecke, die sonst eben nicht gegeben werden.
Ja, also so rückblickend wirkt das so, als ob ihr Baustein auf Baustein aufgebaut habt und dass das alles so schön zusammenpasst. Aber wenn man sich das mal überlegt, ihr als Ehrenamtliche habt ja letztendlich über die Energiesicherheit eurer Region mehr oder weniger euch Gedanken gemacht und das auf die Beine gestellt. Und da schon noch die Frage, hättet ihr da irgendwie nochmal anders unterstützt werden müssen oder was würdet ihr euch wünschen? Weil ich habe das Gefühl, dass die Energiewende in den ländlichen Räumen nach wie vor von diesen Ehrenamtlichen gemeistert werden muss. Und da muss man ja ganz schön viel Zeit investieren, auch sich zu informieren und so weiter. Christian, wenn du erzählst, dieses Handbuch muss allein 200 Seiten haben, wer schreibt das eigentlich? Ne? Wer sitzt sich da nach Feierabend dran? Ne? Also
das sind keine Ehrenamtlichen mehr. Das sind dann professionelle Büros, die das machen. Also wir haben Informationen dazu geliefert, aber das kostet richtig Geld. Das sind dann Büros, die so eine Prospekterstellung machen. Ehrenamtlich, muss man sagen, machen wir das auch nicht. Aber es ist eine Eigeninitiative, das in Gang zu setzen. Und auch unser Büro, die Leute, die da arbeiten, die ja auch einen Job haben. Also das bringt ja auch viele Arbeitsplätze bei unserer Region. Die machen das auch nicht ehrenamtlich. Die kriegen natürlich auch ihren Arbeitslohn. Aber was ehrenamtlich ist, das ist nämlich die Verbandsarbeit, dass man da sich dafür einsetzt, dass so bleibt. Und auch die Besucher, die uns besuchen. Also ich weiß nicht, wir machen so viele Besprechungen, da kommen Busladungen von Leuten oder andere Gemeinden, andere Gemeindevertreter. Die Arbeit, das ist ehrenamtliche Arbeit, aber ich glaube, das können wir auch ganz gut machen. Das macht nämlich Spaß, man kann zeigen. Und das Gute ist, manchmal klappt das auch, dass andere das übernehmen und das dann auch übernehmen und auch einen Bürgerwindpark planen. Ja, auch eine Erfolgsgeschichte, weil man wirklich sagen kann, die Gemeinde hat etwas davon und man kann das zeigen, dass wir jetzt Projekte haben, wo wir das geschafft haben, auch woanders im südlicheren Schleswig-Holstein Landwirte zu überzeugen, die Nutzungsverträge nicht mit großen Projektiererbüros oder mit großen Energieversorgern zu machen, sondern das selbst in die Hand zu nehmen. Und da waren ganz große Vorbehalte. Wir haben aber gesagt, mach das selber. Die haben gefragt, ja, wie sollen wir das denn machen? Und jetzt unterstützen wir die und planen das mit. Und das kann man nur machen, wenn man selber positive Erfahrungen gemacht hat.
Und die haben sich mal angesehen und ein Vertrauen bekommen zu dem, was wir gemacht haben, auch mit den Erfahrungen, die wir im Grunde geleistet haben. Und da fragen wir auch mal noch mal den ehrenamtlichen Bürgermeister hier, der, weil er das alles miterlebt hat, das gibt denn so ein bisschen ein Vertrauen in diese Sache, dass sie, wenn die nach Hause fahren, sagen sie, Mensch, da hat das geklappt, das sollten wir vielleicht auch machen. Nur wenn man vor Ort sowas zeigt.
Ja, das war doch der Ball an dich nochmal, Karl Richard, oder? Der ehrenamtliche Bürgermeister. Wie war das für dich damals?
Naja,
oder heute auch noch?
Schon. Ja, plötzlich war ja Leben in unserer Gemeinde, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Also gut erinnern, als diesen Antrag, von dem Hans-Christian auch erzählt hatte, den er an die Gemeinde gestellt hat, hier eine Windmühle zu errichten. Da hat die Gemeindevertretung sich dann auch zusammengesetzt und hat gesagt, so, ja, nun müssen wir uns ja richtig Gedanken machen. Wie wollen wir das denn hier? Wie wollen wir das hier aufziehen? Und da bin ich so froh, dass wir uns damals auch diesen Kopf gemacht haben, ne, und dass es auch schon Vorbilder gab in unserer Region, die schon Bürgerwindparks aufgebaut hatten. Ne, und das war auch immer mit Arbeit verbunden. Wir mussten ja viele Planungen machen. Also so viele Planungen hat es damals entsprechend, ich weiß nicht, wie viele B-Pläne haben wir jetzt? 8 oder 9 B-Pläne. Und da eine Gemeinde, das ist schon allerhand und das ist ja auch immer mit Arbeit und Sitzung verbunden. Wir haben noch nie so viele Sitzungen in der Gemeindevertretung gehabt, als in der Zeit, als das alles so aufgebaut wurde. Ne, ist ja auch in Ordnung, hat uns auch Spaß gemacht und ich glaube auch allen Gemeindevertretern. Ne, und was ich ganz deutlich sagen kann, also es hat wirklich so, wenn ich an die Zeit vorher denke und an die Zeit jetzt, es hat unheimlich viel Wertschöpfung in unsere Region gebracht. Diese Entwicklung durch die alternativen Energien. Das hätten wir sonst hier bei uns nicht gehabt. Das muss man
also auch die Nachbardörfer.
Auch in allen, in der ganzen Region. Also es hat sich ja zum Glück auch nicht nur bei uns, da hat das, ist der Stadt, hat das stattgefunden, vielleicht bei uns besonders intensiv, aber in den meisten Gemeinden in unserer Region hat diese Entwicklung auch so stattgefunden. Ne? Und daraus dann noch so ein Wärmenetz entstanden ist für unsere Gemeinde, war natürlich auch viel Arbeit. Das hat die Gemeinde selber gebaut. Fällt einem ja nichts in den Schoß. Das ist ja auch nicht schlimm.
Und da haben wir auch noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Das Wärmenetz ist von der Biogasanlage, ne?
Nee, die Biogasanlage hat selber ein Wärmenetz um die Anlage rum. Da sind 12 Wohneinheiten und die Büros von uns angeschlossen und eine Werkstatt. Mhm. Und wir haben eine Gasleitung nach Leck. Dort liefern wir an das Wärmenetz der Stadtwerke Nordfriesland Wärme. Und in Sprakebüll hat die Gemeinde das Wärmenetz gebaut und betrieben wird das durch eine Genossenschaft, an der alle Hauseigentümer beteiligt sind. Also da ist auch die Biogasanlage zwar auch Teil der Genossenschaft, da ist der Wärmelieferant, aber die Gemeinde ist Eigentümer des Netzes und Pächter ist die und Betreiber ist die Genossenschaft.
Okay, ja, danke.
Häuser angeschlossen in unserer Gemeinde, also alle Häuser im Ortskern, das sind 80 Haushalte, die dort profitieren und auch alle sehr zufrieden sind. Es läuft, es funktioniert auch.
Und sag mal, was für Herausforderungen seht ihr noch? Also, ne, man redet immer über Klimaneutralität, auch in den ländlichen Räumen, dass die da gerade liefern sollen. Aber gerade ihr als Landwirte, da, ich schätze mal, da schlagen auch dann 2 Herzen eurer Brust, wenn man in Bezug auf Flächenfraß nochmal überlegt, was passiert da eigentlich? Wie seht ihr das? Was gibt's da für Herausforderungen für euch oder generell auf die ländlichen Räume?
Also vielleicht kann ich da mal was zu sagen, weil das Thema wird sehr oft hochgekocht. Und es ist auch so, wenn natürlich gerade eine Fläche bei einem Landwirt vor der Nase liegt, die jetzt zu seinem Solarpark umgeplant wird und man selber da keinen Zugriff drauf hat und die Fläche verliert, dann ist es wahrscheinlich für denjenigen nicht schön. Für den Eigentümer ist es aber was anderes. Aber ich will einmal darauf gucken, wie viel Fläche brauchen wir eigentlich und was bedeutet das? Wir haben eine Biogasanlage selber und ich weiß ja, wie viele Kilowattstunden rauskommen. Und deswegen zeige ich einmal die Zahl, damit man das einmal vergleichen kann. Wir können mit 1 Hektar Silomais, den wir hier für die Biogasanlage ungefähr 25.000 Kilowattstunden an Strom erzeugen. Wenn ich auf 1 Hektar eine Solaranlage, Freiflächenanlage baue, dann kann ich da über 1 Million Kilowattstunden erzeugen. Das heißt, da ist ein Faktor 50 dazwischen. Und wenn wir uns das Gedankenspiel jetzt einmal erlauben, 10% der Biogasfläche umzuwandeln in Photovoltaikfläche. Also ich sage mal, Schleswig-Holstein hat 100.000 Hektar Maisfläche für Biogasanlagen. Wenn man sich vorstellt, 10.000 Hektar nimmt man davon raus und macht dort eine Photovoltaikanlage, dann hat man auf diesen 10.000 Hektar 50 mal mehr Kilowattstunden. Wenn man das kombiniert, schlau, Wind, PV, Biogas, Speicher. Dann bekommt man nämlich auch ein Stromerzeugungsangebot, das zwar fluktuierend ist, aber konstanter ist, als wenn wir nur Wind oder nur Sonne haben. Wichtig ist natürlich auch, dass der Verbrauch flexibilisiert wird. Deswegen sage ich einfach, dieses Flächenthema kann punktuell ein Thema sein, aber grundsätzlich haben wir kein Flächenproblem für die Energieversorgung. Und warum ist das so? Weil elektrische Prozesse wahnsinnig effizient sind. Ich kann einmal ein Flächenbeispiel machen, das ist vielleicht ganz interessant. Wenn wir auf einen Quadratmeter Getreide anbauen und jetzt haben wir einen Fahrradfahrer, der kann diese Energiemenge, die auf einem Quadratmeter in einem Jahr wächst, die Energie haben. Wie viele Kilometer kann er damit fahren? Der Grundumsatz ist nicht bedacht, nur das, was er zum Fahren braucht. Wie viele Kilometer kommt er mit einem Quadratmeter Getreide? Einmal eine Schätzung.
Boah, das finde ich jetzt richtig schwer. Wie viele Kilometer? Boah, ich sage in einem Jahr, ja?
Also das, was auf einem Quadratmeter wächst.
Die Energie.
Ja, 1000 Kilometer.
Das ist ein bisschen viel. Der Mensch ist nicht ganz effizient. 100 Kilometer kann er mit dem fahren, was das da wächst. Auf einem Quadratmeter an Getreide runterholen.
Okay.
Und jetzt machen wir das gleiche mal. Wir haben ein Solarmodul, ein Quadratmeter. Und dann haben wir ein Elektroauto, das wiegt 1,5 Tonnen. Wie weit kommt das mit dem, was aus einem Quadratmeter an Sonnenenergie drauf scheint? Wie weit kommt das Elektroauto?
Na gut, wenn ihr gerade sagt 100 Kilometer, dann würde ich jetzt bei meinen 1000 sein.
1000 Kilometer. Also ein Mensch, 80 Kilo, wie auch immer, der kommt mit dem, was er wächst, nur 100 Kilometer mit dem Fahrrad. Und ein Auto, 1,5 Tonnen, kommt 1000 Kilometer. Auch ein Faktor 10 dazwischen. Das kommt, weil Verbrennungsmotoren einfach 70% Verlust haben über Wärme und Elektromotoren nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass alle möglichen Prozesse elektrifiziert werden, wo es nur geht. Und da sehe ich gerade bei der Landwirtschaft große Herausforderung, weil wir verbrauchen selber ja sehr viel Diesel bei uns in der Landwirtschaft und das zu elektrifizieren dauert noch. Aber im Pkw-Bereich hat das schon stattgefunden. LKWs, das Thema Wasserstoff ist eigentlich durch. Also Dänemark macht das nicht mehr mit. Die haben die Wasserstofftankstellen für Autos schon zugemacht.
Sagt mir doch nochmal, wie entwickelt sich denn jetzt euer Dorf weiter? Also was ist eure Vision? Ich habe das Gefühl, ich sitze hier zusammen mit so einem Tisch voller Visionäre. Wie ist eure Vision für euer Dorf in 10 Jahren? Was kommt da noch?
Wenn nachher vielleicht mit Strom heizen, weil die Biogasanlage höchstwahrscheinlich dann nicht mehr rentabel ist, weil wir gerade gehört haben, zu viel Fläche brauchen für die Energie, die wir erzeugen, dass wir das mit Strom machen können, weil wir dann eine Speichermöglichkeit haben, die günstig sein wird. Wir müssen jetzt überlegen, welchen Speicher wir anschaffen, damit wir den Sonnenstrom und den Windstrom speichern können für die Zeit, wo es keine Sonne scheint und kein Wind weht. Und das kriegen wir, weil die Batterietechnik enorm sich entwickelt hat und sich auch weiterentwickeln wird. Das wissen wir. Tesla hatte die Batterie, die kostete vor 10 Jahren 1000 Dollar und die kostet heute 50. So, und wenn man
pro Kilowattstunde,
1 Kilowatt, ja. Und wenn wir diese Entwicklung sehen, das geht ja weiter. Die bleibt ja nicht stehen, die Entwicklung. Und deshalb bin ich der Meinung, die Speicherfähigkeit, die wird so günstig, dass es fast egal ist, wann wir den Strom erzeugen. Wir müssen ihn speichern und dann abgeben können, wenn er gebraucht wird. Und den werden wir zum Heizen nehmen, auch im Dorf. Das war keine Angst, dass wir keine warme Stube weiterhin haben, weil wir Sonne und Wind genug haben.
Also der günstigste Speicher ist natürlich einfach heißes Wasser. Den wird man als erstes nutzen. Und dann wahrscheinlich über eine Kombination aus Wärmepumpe, Heizstab und vielleicht hat die Biogaslage nachher noch einen Wert, aber im Moment sind wir gerade davor. Unsere Anlage fällt Ende 2025 aus der Vergütung raus und wir nehmen jetzt wieder an der Ausschreibung teil, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Kosten sind sehr hoch für so eine Anlage. Da sind wir unsicher, was auch die Politik gerade mit unseren Biogasanlagen, die ein Wärmenetz haben, vorhat. Also wenn da nicht klare Weichenstellung kommen, dann ist es schwer, so eine Anlage noch wirtschaftlich zu betreiben. Und das betrifft gerade sehr, sehr viele Anlagen, die für den Strommix sehr wertvoll sind, aber im Moment wenig Zukunftsaussichten haben. Also da muss noch nachgesteuert werden. Und das wird immer ein Mix in Zukunft sein davon. Und das kann man auch intelligent gestalten. Wir haben schon andere Kommunen, die beschäftigen sich gerade damit, die stehen noch ganz neu davor. Aber ich glaube, wir werden in Zukunft aus einem Mix aus Wärmepumpe, Heizstab, Biomasse, wenn die Politik dort mitgeht, dann werden wir so die Wärme erzeugen. Wir werden alle elektrisch unterwegs sein. Eine Frage, die ich mir wünschen würde, ist auch, dass wir in Zukunft auch nicht abgehängt werden vom öffentlichen Nahverkehr. Also wir fahren unsere Kinder morgens zur Schule, zurück kommen sie zum Glück mit dem Bus, aber der andere, da müssen sie eine Dreiviertelstunde morgens in der Schule warten. Das sind Themen, da wird das autonome Fahren für uns in der Region, glaube ich, ein ganz wichtiger Bringer sein. Das machen auch die USA und China vor. Wenn VW das hier in Deutschland kann, dann wird das vielleicht auch hier erlaubt werden. Aber das ist etwas, was für die ländliche Region ganz wichtig sein wird, weil wir müssen ja auch mobil bleiben können. Und dann haben wir auch wieder sehr viele Vorteile, weil die Lebensqualität im Vergleich zu einer Stadt hier viel höher sind. Und dadurch, dass wir ein ordentliches Internet haben, kann man auch von hier viele Dinge verarbeiten.
Und Herr Richard, willst du da noch was ergänzen oder passt das so für dich?
Also ich denke, das passt so. Das ist auch, deswegen mache ich mir oder wir uns auch um unser Wärmenetz nicht so große Sorgen, weil für die Zukunft sehe ich es auch so, es wird Strom werden.
Energie haben wir.
Energie haben wir reichlich und wenn uns dann nichts einfällt, also wenn uns nichts einfällt, dann weiß ich nicht, was sollen die anderen denn machen, die noch gar nichts haben.
Ja.
Ne, und wir haben ein günstiges Wärmenetz hingestellt hier und dann werden wir es auch irgendwie betrieben kriegen. Es muss natürlich für die Bürger auch alles erträglich sein. Und da mache ich mir um die anderen größere Sorgen, die alles noch vor sich haben. Da nicht so ganz einfach werden, wie wir es denn hier eben schon hinbekommen haben.
Und das heißt, man kann auch mal bei euch anfragen, wenn es jetzt ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ist, die sich das gerade anhört und denkt, Mensch, das hört sich ja richtig spannend an, kann man auch mal euch besuchen kommen.
Also wir müssen schon noch unseren Terminkalender gucken, der ist ziemlich gefüllt.
Wir haben noch keinen abgesagt.
Aber wir haben schon einige Termine, das ist auch nicht ganz ohne, aber es macht auch Spaß. Interessant ist Lars Jessen, das ist ein Tatortregisseur, der kam auf uns zu, hat sich das hier mal vor Ort angeguckt und hat gesagt, das ist so toll.
Ich mache einen Film.
Das jetzt mit euch einen Film drüber drehen, das geht ja keiner an. Und er hat gesagt, ich muss ein paar Bekannte hier holen. Und der hat dann Anke Engelke und Bjarne Mädel zu uns geholt, mit denen Reihe gedreht. Wir können auch anders. Die waren auch auf vielen anderen Stationen. Und ja, mit ein paar bekannten Gesichtern kann man auch solche Botschaften positiv verbreiten. Das muss man auch. Also wir sehen so viele negative Themen in den Nachrichten, in den Medien. Und es ist auch wichtig, dass man mal positive Beispiele sieht. Und da sind wir immer hinterher auch das, also genau, tu Gutes und rede drüber. Also wir behalten das nicht für uns, sondern wir geben das auch gerne weiter.
Und das passt richtig gut. Wir haben so eine Abschlusstradition beim Podcast, denn der ist leider schon wieder vorbei. Und zwar wollen wir nämlich das Landü-Ei auspacken. Und da geht es darum, was hat euch überrascht gerade? Eine Beobachtung oder ein Fakt über die ländlichen Räume, was euch gerade positiv überrascht hat? Also kann eine Anekdote sein, kann eine Statistik sein. Habt ihr da was für mich? Muss nicht mit dem Thema zu tun haben.
Negatives sagen. Also eigentlich war das, was ich gerade gesagt habe, eine Anekdote, dass der Regisseur kam.
Stimmt, das zählt dazu. Das zählt auf jeden Fall. Christian, du bist aus dem Schneider. Was ist mit euch beiden anderen?
Ich habe mir auch was ausgedacht oder was nicht ausgedacht. Das ist ja wirklich real passiert. Und da mache ich mir einen großen Kopf drum. Ja, obwohl wir in unserem Dorf ja sehr viel Positives für die Bürger oder es ist sehr viel Positives für die Bürger entstanden. Wir haben trotzdem bei der letzten Europawahl ca. 12% unserer Bürger die AfD gewählt. Und das umtreibt mich ordentlich und das hat mich auch sehr erschrocken, muss ich sagen. Das ist nichts Positives. Das ist ja eine Entwicklung, ja, wir eigentlich heute weltweit feststellen, nicht nur bei uns, aber gerade bei uns macht mich das besonders nachdenklich, dass, warum, was umtreibt die Bürger, so eine Partei zu wählen? Was macht sie so unzufrieden oder was ist los in unserer Gesellschaft?
Eine nachdenkliche Frage von dir, Karl Richard. Hast du auch noch was mitgebracht, Hans-Christian?
Ja, ich dachte so, es ist ja ganz wichtig, dass wir die ganz Jungen auch nochmal irgendwo begeistern dafür, um diese Entwicklung zu begreifen. Und ich weiß, damals haben wir immer, was neu war, Windmühlenbesteigung gehabt, wir haben eingeladen, wir haben immer welche gehabt. um es zu zeigen. Und ich denke mal, wir müssten uns wieder Gedanken darüber machen, mal die Jugendlichen, die Kinder, mal mitzunehmen in das Solarfeld und zu zeigen, wie das ist. Und vielleicht auf die Windmühle dürfen wir nicht mehr, aber mal gucken, wie groß die ist, dass wir die Kinder, wir müssen ja die Kinder im Grunde animieren, an diese Dinge zu denken, dass die auch mal überlegen, wo kommt unsere Energie her, womit wir die Stube bauen, womit fahren wir Auto, womit fährt der Trecker, dass wir das vielleicht so ein bisschen für uns nochmal als Zukunftsvision machen, dass wir mal so die Kinder oder Kindergärten, das ist ja auch früher so gewesen, dass man auf einem Bauernhof die Kinder einlädt.
Also vielen Dank für den tollen Austausch. Das war Landaussichten und vielen Dank auch fürs Zuhören. Tschüss.